Ja, ich bin hier, weil ich für Jörg einspringen müsste, sollte, muss, darf. Wir sind in Römer, Kapitel 9 heute Abend. Sind genug Bibel da für alle, die eine Bibel haben möchten. Ihr braucht nur Bescheid sagen. Wir haben uns nun viele Wochen beschäftigt mit Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Wie kann der Mensch vor Gott gerecht werden? Schafft er das ohne Gottes Hilfe? Schafft er das nicht? Und Paulus hat 8 Kapitel geschrieben, um uns zu überzeugen, dass es nicht geht. Wir Menschen können viel, gerade heutzutage, staunt man darüber, über all dem, was der Mensch kann. Man staunt aber wiederum über all dem, was der Mensch nicht kann. Die anscheinend schwersten Dinge wie zum Mond fliegen, das tun die Schauspieler inzwischen. Wenn sie 150.000 Euro haben, dann dürfen sie eine Hin- und Rückkarte buchen bei NASA und eine Reise im All machen und wieder zurückkehren. Aber die Schauspieler, die zusammen mit ihren Frauen planen, solche Dinge zu tun und sie auch tun werden, sicherlich. Wir lesen ja, dass es eigentlich bald soweit ist, dass es für jeder, der da gerne möchte, möglich ist. Und auch sicherlich viel günstiger, nicht ganz so günstig wie die Östra, aber günstiger, als es im Moment ist. Ein paar 10.000 Euro und dann kann man so eine Reise machen. Diese Dinge sind uns, wie gesagt, möglich. Wir können Tiere kopieren und ein zweites, wie heißt das auf Deutsch, Klon. So ein Ersatzteillager ist geplant für Menschen. Eins klonen und dann, wenn du krank wirst, holst du dir deine Organe aus dein geklonter Zwilling. All diese Dinge scheinen in kurzer Zeit machbar, aber die einfachsten Dinge wie unser Wort halten, Treue halten, den Partner, den wir lieben, unser Eltern gehorsam sein, die Wahrheit sagen, diese Dinge gelingen uns nicht, die sind so schwer. Der Mensch schafft es nicht, vor Gott zu leben, ohne dass er sich verführen lässt, Dinge zu tun, die Gott betrüben und verletzen. Und da hat Paulus, wie gesagt, 8 Kapitel lang darüber gelehrt, geschrieben und uns deutlich gemacht, dass es nicht geht. Er sagt von sich selbst, Paulus ist sehr offen, was seine Person betrifft, wie auch David, er spricht offen über seine Probleme, über die Bindungen und Unreinheit, im inneren Menschen, das, was die Welt nicht sieht, das, was man oft verdecken kann, spricht Paulus wie auch David offen drüber. Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in mein Fleisch, nicht Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und zum Schluss eigentlich fast seine Auslegung sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt einen Weg. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Also eine offene Tür ist da, und diese Tür öffnet sich in dem Moment, wo wir vom Herzen bereit sind, Gott zu vertrauen, zu glauben, unsere Hoffnung auf ihm zu setzen und ihm allein. Dann gelingt uns das, was wir normalerweise von uns aus nicht tun können. Diese schlichte, einfache Dinge, die uns so sehr beschäftigen, betrüben, zu Verzweiflung treiben, uns zerstören und diejenigen, die wir lieben. Da ist doch noch eine offene Tür. Durch Christus ist es möglich. Er hat, wie gesagt, 8 Kapitel lang, und ja, für viele ist es vielleicht auch so, dass man ihn findet, dass er sich sehr wiederholt hat, Dinge immer wieder angeschnitten hat, uns erinnert hat an die Verse, die er im Kapitel zuvor geschrieben hat. Jetzt hört er auf zu lehren, macht so eine Art Pause in Kapiteln 9, 10 und 11 und nimmt das, was er gelehrt hat in diese ersten 8 Kapitel, und bezieht es auf seinen Volk. Und mit seinem Volk ist gemeint die Juden. Dann die Juden haben nicht nur ihre eigene Kultur, sondern sie haben ihren eigenen Gott, einen anderen Gott, als die Heiden es haben. Und er spricht erst einmal mit den Juden, und er bezieht sich auf die Vergangenheit seines Volkes, wo sie herkommen. Das tut er in Kapitel 9. Und dann spricht er über die Gegenwart in Kapitel 10 und dann auf die Zukunft in Kapitel 11. Und so zeigt er sein Volk, dass Gott immer treu war, dennoch treu war, trotz deren Versagen, dass er sie heute erreichen kann und dass er sein Volk treu bleiben wird. Paulus wird hier sehr persönlich. Das Ganze, wir in den vergangenen Kapiteln kennen wir Paulus eher so als Bibellehrer und Theologe. Hier wird er sehr persönlich, weil er das, was er dargestellt hat, seine Arbeit an diese Frage Erlösung, ist das ein Geschenk von Gott, ist es Gnade, oder können wir das ohne die Gnade erreichen, über oder durch das Gesetz? Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Paulus wurde das ständig vorgeworfen, dass er ein Irrlehrer ist und ein Lügner. Und ganz besonders die Pharisäer und die Sadduzäer und Schriftgelehrten, genauso wie sie es mit Jesus getan hatten, tun sie es nun auch mit Paulus. Die stellen ihn als ein Verdreher dahin. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Also persönlicher kannst du gar nicht werden, als Paulus hier wird. Ihr hasst mich, ihr würdet mich am liebsten umbringen. Und die Apostelgeschichte erzählt uns davon. Und Paulus ging es auch nicht anders als Jesus. Die wollten ihn auslöschen. Er war ein Unruhestifter. Ihm wird sogar geworfen, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. So viel Auswirkung hatte das, was Paulus lehrte, in der damaligen Welt. Er war überall bekannt. Und da, wo er das Wort gesprochen hat, entstand ein Sturm. Und die haben versucht, ihn immer wieder zum Schweigen zu bringen. Innerhalb des Gesetzes und außerhalb des Gesetzes. Er sagt aber, ich habe euch lieb. Ich habe nichts gegen euch. Ich sage die Wahrheit und das, was ich sage, tue ich aus lauter Liebe. Ich verachte euch nicht, ich hasse euch nicht. Ich meine auch nicht, dass ich schlauer bin oder ein besserer Mensch. Paulus sagt von sich, ich bin mit Gewissheit nicht der beste Mensch, sondern eigentlich bin ich der Schlimmste von euch alle. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Wer würde dann hier sein ewiges Leben opfern für jemand anders? Ich weiß, wenn unsere Kinder krank werden und leiden, gerade wenn wir große Sorge haben und wissen nicht, ob sie durchkommen. Ich weiß es nicht. Ihr seid ja heute Abend ein Haufen junge Leute, aber Eltern geht das so. Denkst du, ja, ich würde gern meine Niere spenden. Ich würde mein Herz hergeben. Ich habe ja schon 60 Jahre gelebt. Wenn mein Sohn mit meinem Herz nochmal 10 Jahre leben könnte, dann gebe ich ihm auch mein Herz. Ich bin bereit. Aber hier bei Paulus geht es um Ewigkeit. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammväter, Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Also er schreibt, wie gesagt, hier an seine Brüder, die Juden. Und er sagt, die Israeliten, letzten Endes ihr Juden, die Israeliten sind denen, die Kindschaft gehört. Also ihr seid von Gott so geliebt, dass er sogar euch seine Kinder nennt. Er ist euer Papa. Ihr betet den einzigen lebendigen Gott an und er wird von euch geliebt. Ihr seid seine Kinder. Und euch gehört die Herrlichkeit. Und dieser Bund, das ist mit euch. Ihr seid Gottes Volk. Und das Gesetz, die Ordnung Gottes sind für euch geschrieben worden. Gott hat euch als Volk genommen und hat euch auf besondere Weise mit seiner Wahrheit gesegnet. Er hat sich entschieden, eine Beziehung zu euch zu pflegen, für euch zu sorgen, euch nie alleine zu lassen. Er hat sich entschieden, seine Barmherzigkeit an euch zu erweisen. Ihr seid ein besonderes Volk. Nicht besonders, weil ihr etwas besonders seid ohne Gott, besonders in dem Sinn, ihr werdet besonders dadurch, dass Gott euch liebt. Das macht euch etwas besonders. Denn die Juden waren kleiner als viele andere Völker. Sie wurden nur groß in dem Sinn, auch heute sind sie in gewissem Sinn groß, nur durch die Zuneigung und Liebe Gottes. Und der Gottesdienst, ihr könnt euch mit dem Ganzen identifizieren, worüber ich gesprochen habe und all dem, was ich noch dazu sagen würde. Das ist eure Sprache, das ist eure Religion, daran lebt ihr. Und auch die Verheißungen sind euer. Denen auch die Väter gehören. Nicht nur ihr, sondern, wie gesagt, hier geht es um Vergangenheit, hauptsächlich nicht nur, aber Vergangenheit in Kapitel 9. Denen auch die Väter gehören, und er geht ein auf die Geschichte Israels, aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, sogar Jesus kommt, der Sohn Gottes, der Erlöser, kommt von den Juden, kommt aus Israel, nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Das Wort Israelit übersetzt bedeutet von Gott regiert. Ein Israelit ist ein Mensch, der von Gott regiert wird oder von Gott gesteuert oder getrieben. Wir haben in Kapitel 8 und Vers 14 gelesen, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Paulus will hier dem Volk Israel deutlich machen, dass Jude einer ist, der von Gott regiert wird, von Gott getrieben. Jemand, der Gott gehört. Jesus sagt zu Nikodemus, du kannst nicht zum Vater, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst. Auch als Jude, Nikodemus. Das reicht nicht, dass Abraham dein Vater ist. Das ist nach dem Fleisch. Du musst aber sein Sohn sein nach dem Geist. Paulus hat bereits schon gesagt, in Kapitel 2, wenn ihr nachschlagen wollt, und Vers 29, Römer 2, 29, sondern der ist ein Jude, der ist inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Das ist etwas, was Gott bewirkt und getan hat. Das ist ein Geschenk. Es gibt das normale physische Leben, das vergängliche, und es gibt Leben aus dem Geist. Ein von Gott gegebenes Leben. Er sagt auch, ich zitiere nur Kapitel 8, was der Heilige Geist betrifft, ist Kapitel 8 unheimlich interessant. Das Gesetz des Geistes hat dich frei gemacht. Wollen wir frei werden als Menschen, dann müssen wir vom Geist Gottes befreit werden. Nur in Gott ist Freiheit. Nur Jesus kann uns ganz frei machen. In Kapitel 8, in demselben Kapitel, Vers 4, sagt er, wir, die wir wandeln nach dem Geist, Das ist wiederum genau das, was wir gelesen haben da. Gottes Kinder, wie Paulus es meint, im wahrsten Sinn, echte Juden, sind diejenigen, die vom Geist getrieben werden. Und das ist so wichtig, wenn es darum geht, dass wir etwas besser formuliert, das geht nur, wenn wir in unsere Verfehlungen und Unzulänglichkeiten, all dem, was uns nervt und anmacht und belastet, einfach loslassen und es Gott überlassen. Er muss das in uns tun. Das, was wir selber nicht können, das muss Gott tun. Es ist zwar unheimlich schlicht und einfach, aber wir haben es sehr schwer, es nicht nur wirklich zu begreifen, davon ergriffen zu werden, weil wir es als Menschen, wie in der Einleitung gesagt, es schwerer haben mit einfachen Dingen als komplizierter. Alles, was Gott will, ist, dass wir sagen, ich will loslassen. Bitte veränder du mich. Das, was wir nicht können, das tut der Geist. Ich sitze oft mit Geschwistern und wir reden miteinander. Oft höre ich lange Zeit zu. Manchmal höre ich 45 Minuten zu und sage kein Wort. Das ist wirklich wahr. Ich sitze und nehme einfach auf. Bis alles rauskommt, bis alles da ist, so dass der Mensch nicht mehr weiß, was er erzählen soll. Und normalerweise am Ende sagen sie, erstens weiß ich nicht, was ich dir erzählt habe, wo habe ich denn losgelegt? Und zweitens weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich hin wollte. Der Mensch hat sich lediglich einfach ausgekotzt. Alles raus. Und dann sitzen wir noch kurz zusammen und ich versuche, meinem Bruder bzw. meine Schwester deutlich zu machen, dass ich ähnliche Probleme gehabt habe und noch habe, dass ich ähnliche Herausforderungen heute noch habe in meinem Leben und dass ich dabei bin zu lernen, Gott machen zu lassen. Kaum habe ich das gesagt, beten wir zusammen und sie sagen mir, ja, was soll ich denn morgen machen? Wie kann ich denn das verändern? Und ich sage, vergiss es. Das ist die Antwort. Lass es einfach bei Gott. Er wird es tun. Du musst ihm nur sagen, hier, mach mal. Ich kann nicht. Ich schaffe es nicht. Und er schafft in uns. Das Trachten nach dem Heiligen Geist bringt uns Leben. Das heißt, Kraft und Licht und Hoffnung und alles, was zum wahren Leben gehört, wird uns hinzugefügt durch dem, dass wir uns einfach nach ihm ausstrecken. Wir nicht. Das war 8,6. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört ihm nicht. Das ist jetzt die andere Seite. Ne? Hoffnung, Hilfe, Lösung, Erlösung, Trost, Frieden, Freude, das ist alles in ihm. Und wenn wir aber den Geist Gottes nicht haben, mögen wir noch so sehr religiös sein, seine Ordnung kennen und wissen, was gut und richtig ist und unser Äußerst tun, um dies zu erlangen und seinen Geist aber nicht haben, dann gehören wir ihm gar nicht, sind wir gar nicht seins. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern der Kraft und der Freude. Der Geist hilft uns, das heißt, glaube ich, heraus aus unserer Schwachheit. Lasst uns zurückkehren jetzt zu Kapitel 9. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Was er jetzt damit meint mit dem hinfällig, ich bin da zumindest mit der deutschen Sprache da an der Stelle nicht zurechtgekommen, nicht hinfällig geworden sei. Er meint, es gibt ja viel Versagen. Es gibt ja viele Menschen, die religiös sind. Es gibt, und das geht hier um Israel, unheimlich viel Juden, die aber es nicht schaffen, so zu leben, wie Gott es will. Die keine echte Juden sind, wie wir gelesen haben. Nur weil es viele gibt innerhalb des Volkes, die an der Oberfläche religiös sind, aber keine Substanz da ist, kein wahres Leben, heißt es nicht, dass das Wort Gottes versagt hat. Gott und auch Paulus will es hier deutlich machen, das ist eine kleine Gruppe, es ist immer eine kleine Gruppe. Israel, du kleines Häuflein, das ist nicht die Masse, das sind wenige, die Gott auf diese Weise suchen. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Und auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Abraham hatte viele Kinder, aber Isaak und Ishmael. Die Bibel unterstützt das nicht unbedingt. Die Bibel sagt auch nicht, dass Abraham zwei Kinder hat. Im Sinne, wie Paulus es jetzt meint. Lass uns mal 1. Mose. Er ist auf dem Berg, auf dem Weg Abraham zum Berg mit seinem Sohn. Und Gott spricht zu ihm und sagt in Kapitel 22 und Vers 2, 1. Mose 22, 2. Und er, Gott, sprach, nimm Isaak, ich lese jetzt auch aus der Luther-Übersetzung, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, richtig übersetzt, ist es noch deutlicher, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Anscheinend ignoriert er hier den Ishmael. Für Gott zählt Ishmael nicht, obwohl Ishmael ja zuerst geboren wurde. Und Ishmael ist für diejenigen, die hier sind, die es nicht unbedingt wissen, Ishmael ist ja ein Sohn Abrahams von der Magd. Sarah war so alt und hatte keine Hoffnung mehr, dass Gottes Verheißung sich erfüllen würde. Dann sagt Sarah, nehmt doch meine Magd und zeuge mit ihr ein Kind. Ich bin zu alt, das klappt nicht mehr. Und Gott schließt seine Augen davor. Für ihn gibt es nur einen Sohn und das ist der Sohn nach der Verheißung und das ist Isaak. Und er sprach ihm, Isaak, dein einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einen Berge, den ich dir sagen werde, und so weiter. Und das ist das, was er hier den Juden sagt. Er arbeitet, wie gesagt, mit der Geschichte des Volkes Israels, weil er ganz besonders hier in diesem Kapitel mit dem Volk Israel ringt und zeigt dem Volk, wie es deutlich wird in der Geschichte, dass Gott nur durch seine Verheißung wirkt. Und sich stellt zu seiner Verheißung, nicht aber nach den Streben Abrahams oder Sarahs. Das ist Fleisch gewesen und für ihn gilt das nicht. Gott kann dein Streben nicht gebrauchen. Er braucht es nicht. Wieder zurück zu dem, was ich sagte. Auch wenn es um Veränderung geht, um dein persönliches Leben. Gott will machen. Lass Gott machen. Hör auf zu streben. Du schaffst es nicht. Alles, was er braucht, ist dein Leben als ein lebendiges Opfer. Und er kann Wunder daraus machen. Und das ist das, was Gott sei Dank, sagt Paulus, es geht alles durch Jesus Christus. Aber nur durch Jesus. Seine Kraft. Das heißt nicht, das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch, Vers 8 von Kapitel 9, Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißungen werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Wir sehen eine Parallele zu den Heiligen aus dem Alten Testament in diese Sache in Hebräer. In Hebräer werden Männer und Gottes genannt, die Vorbilder sind in Sachen Glauben. Und von diesen Menschen alle miteinander, ihr könnt es lesen, Kapitel 11, ne? Da wird nur Positives berichtet. Da wird nichts Negatives erwähnt. Weil Gott kommuniziert und wirkt nur in und durch seine Verheißung, durch den Glauben. Und das Fleisch ist ausgelöscht in sein Angesicht. Es gilt nicht, es zählt nicht. Gott will dein Streben. Ich kenne das auch. Ja, Gott, das ist zwar scheiße, aber ich habe es doch gut gemeint und irgendwie kannst du es doch gebrauchen, oder? Nein. Er sagt ganz deutlich hier im Text, nicht zu gebrauchen. Brauche ich nicht. Ich will in dir wirken und durch dich wirken. Das ist mir angenehm. Aber alles andere, Streben aus Minderwertigkeitskomplexe und wer weiß was alles, aus Selbstgerechtigkeit, dein Senf dazugeben, das will ich nicht. Wenn, dann will ich dich ganz beschenken und es ist alles ein Geschenk. Und deswegen sagt er, Gott wirkt das Wollen und das Verbringen und dazu kommen wir noch, wenn wir uns beeilen. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er Vers 9 er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka. Also die Sache mit Abraham und Sarah und Ishmael und Isaak ist nicht nur da, sondern man sieht es auch bei Rebekka. Aber nicht allein hier ist es, sondern auch bei Rebekka, die von einem unseren Vater Isaak schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl. Da habe ich was übersprungen, ne? Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden den Jüngern. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Den einen habe ich angenommen, den anderen habe ich verworfen. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass Jakob in sein Herz, tief in sein Herz, auch als Schlitzohr, er hat ja betrogen dabei. Er hat nicht einmal immer geistlich gehandelt, aber ausgestreckt hat er sich wonach? Nach dem Segen, nach der Verheißung. Er hat sogar seinen Vater belogen, um diesen Segen zu bekommen. Und weil Gott das zuvor wusste, dass Esau sein Erbe, diesen Segen, diese Verheißung für eine Schüssel Baked Beans hergeben würde, Linsen oder Bohnen hergeben würde, hat Gott gesagt, ach, Jakob, der Zweite, der soll der Erste sein. Warum? Wegen seiner Herzenshaltung. Er sagt, auch hier ist es genauso wie bei Ishmael und Isaak. Derjenige, der sich vom ganzen Herzen nach mir ausstreckt, den will ich segnen. Ob er von der Geburt her der erste Sohn ist, und das war eigentlich so vom Gesetz her die Ordnung Gottes, dass der Erste die Verheißungen empfangen hat und nicht der Zweite. Aber Gott macht doch sein Volk hier durch Paulus deutlich, dass es alles von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes abhängt. Der Gott, der sein Volk segnet und diejenigen innerhalb seines Volkes, die vom Herzen ihm suchen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Und das ist das Erste, bitte. Beschäftigen wir uns vielleicht jetzt schon, ist das nicht ungerecht, dass Gott den einen annimmt und den anderen verwirft? Wieso kommt er dazu? Und wenn er das alles zuvor bestimmt hat, wenn wir nichts dafür können, wenn Gott sowieso das macht, was er will, man nimmt mal den Ersten und mal den Zweiten, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Paulus sagt niemals, Gott ist nicht ungerecht. Denn er spricht zu Mose, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich. Bei meinem Vater habe ich gelernt, hauptsächlich fast nur 18 Jahre lang gehorsam zu sein. Bei mir zu Hause ging es darum, du sollst das tun, was ich dir sage. Und wenn du das tust, wenn du gehorsam bist, geht es uns gut in der Beziehung. Und eigentlich ist das wirklich, Gott sagt das auch, was liebt er? Über alles andere, Opfer braucht er nicht? Irgendein Dienst, was liebe ich? Ich liebe Gehorsam. Mein Alter hat mir oft gesagt, ich will dir das erklären, warum ich das möchte, dass du das tust. Normalerweise, von 10 Mal hat er 8 Mal gesagt, ich will dir das erklären. Er hat sich hingesetzt und mir das erklärt, warum er das so macht. Aber es gab Situationen, wo er wenig Zeit hatte. Und er hat mir gesagt, hör mal zu. 8 Mal habe ich dir das erklärt. Jetzt, diesmal habe ich keine Zeit. Und es kommt auch wieder einmal, wo ich das nicht machen kann. Ich erwarte jetzt aus Erfahrung heraus, du hast 8 Mal diese Erfahrung gemacht, dass es richtig und gut ist und du bist dadurch gesegnet worden. Bitte vertrau mir diese beiden Male. Ich erkläre es dir irgendwann später. Oder es wird dir selber klar werden. Sei mir gehorsam, ohne alles zu verstehen. Und hier kommt auch Paulus hin und ringt in diese Sache mit seinem Volk. Ist Gott denn ungerecht? Wenn er sagt, ich bin gnädig, denn ich gnädig sein will. Eigentlich provoziert er hier. Er provoziert Vertrauen heraus. Er möchte gern, denn Vertrauen geht ja über. Es ist nicht ohne Verstand, aber es geht über den Verstand. Ich kann mir nicht alles erklären. Ich verstehe auch nicht alles, auch ein Kind nicht. Und da haben wir ein Problem oft auch hier in der Gemeinde mit den Kindern. Die Kinder müssen alles verstehen, sonst kann man nicht erwarten, dass sie gehorsam sind. Bitte schön, das mag weltlich sein oder das mag in der Welt richtig sein, aber in Gottes Familie ist es nicht so. Richtiges Vertrauen. Vertrauen ist eigentlich nur Vertrauen, wenn es ohne der Verstand ist. Gott, ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du hast recht. Du hast immer recht. Ich will mich fügen, auch wenn ich das im Moment nicht kapiere. Das ist auch Liebe. Und der größte Teil von Liebe ist ja Vertrauen. Wenn ich nur das tue, was ich weiß und Gott nichts mehr von mir erwartet und kein Vertrauen, da bin ich eine Maschine. Das ist keine Liebesbeziehung, das ist keine Vertrauensbeziehung. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen, und das ist das, was er hier, es geht hier wieder um Gnade, Glaube, Gott, Vertrauen und das Gesetz, das, was geschrieben ist. Um dieses Spannungsfeld dazwischen. So liegt es nicht an jemand wollen. Nicht, dass du etwas könntest. Nicht, dass du Gott erlangen oder erreichen könntest. Nicht, dass du Gott verstehen könntest. Das ist es nicht. So liegt es nicht an jemands wollen oder laufen, erarbeiten, erlangen, sondern an Gottes Erbarmen. Gott begegnet uns als seine Schöpfung, als seine Kinder, aus Liebe heraus. Er tut das, weil er uns liebt. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Hier, das ist eigentlich das Vers jetzt aus dem Alten Testament heraus. Im Neuen Testament hätte der logisch denkende Mensch Probleme mit der Aussage, die Paulus macht hier im Vers 14 und 15. Im Alten Testament haben wir genau dasselbe Problem. Und das ist in der Sache mit Pharao. Wieso steht es da, dass Gott einfach Pharao zum Werkzeug nimmt, um seine Herrlichkeit und Macht zu offenbaren, um zu beweisen, dass er Recht hat? Er hat Pharao genommen und ihn in der Richtung gelenkt, dass er Dinge getan hat und sich verschlossen hat, weil Pharaos Herz sowieso verschlossen war. Wir in der Sache mit Pharao ist das so, dass es 20 Mal dasteht, dass Pharaos Herz verschlossen war. 10 Mal davon hat er sein Herz verschlossen und 10 Mal steht das und Gott hat sein Herz verschlossen. Gott nahm sein Herz, das bereits schon verschlossen war, auch diese 10 Mal, und hat es dazu benutzt, dass das ägyptische Volk und Israel eine Lehre daraus beziehen, in diese Verhärtung in Pharaos Herz. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Haben wir überhaupt Verantwortung, wenn er so ist? Wer kann seinen Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn? Hier provoziert er die selbstgerechten Gedanken, die rebellischen Gedanken gegenüber Gott heraus. und fragst, wer bist du denn, Mensch? Bist du Schöpfer oder bist du Schöpfung? Was für eine Stellung hast du hier in dem Ganzen? Wer bist du, dass du Gott fragst? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister? Warum machst du mich so? Wir wissen, dass Stolz und Überheblichkeit blind machen. Stolz und Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit verstocken unsere Herzen. Sie machen unsere Augen blind und machen unsere Herzen hart. Und Paulus will seine Brüder, diese selbstgerechte Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten, deutlich machen, dass sie mit ihrer Herzen, ihr Stolz und ihre Selbstgerechtigkeit ihr Weg zu Gott hin verbauen. Die bauen eine Mauer auf durch ihre Herzenshaltung. Und deswegen sagt er, wer denkt ihr, wer ihr eigentlich seid? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen mein Gefäß zu ehren, ehrenvollen und ein anderes zu nicht ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. Und so nimmt Gott, das ist, was Paulus hier, und hier will ich aufhören, das ist, was Paulus hier deutlich machen will, Gott nimmt den Pharao, dessen Herzen verstockt ist, und macht es noch verstockter, damit Gottes Herrlichkeit, seine Güte und Liebe und Barmherzigkeit deutlich wird. Und Paulus stellt die Frage, wenn Pharaos Herz sowieso verschlossen, dicht ist, wenn Pharao sowieso nicht umkehrt und sagt 10-mal, ich will nicht, warum darf dann nicht der Töpfer diesen Topf, der sich wehrt, nehmen und es in seine Verstocktheit Gott zur Ehre machen? Hier ist es offensichtlich in Paulus Argumentation, dass Pharao einen freien Willen hat. Da aber Pharao sich gewehrt hat gegen Gott und gesagt hat, nein, das mache ich. Und Gott wusste ganz genau, dass da er außerhalb von Raum und Zeit lebt, wusste er ganz genau, Pharao kehrt sowieso nicht um. Also nehme ich ihm als ein Zeugnis dafür, dass wenn der Mensch sich gegen Gott wehrt, dass er gegen die Wand läuft, dass es überhaupt keinen Sinn und Ziel hat, da Gott selbst allmächtig ist. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern aus den Heiden. Wie er denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft aus über Israel, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet. Denn der Herr wird sein Wort, in dem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Und wie Jesaja vorausgesagt hat, wenn uns nicht der Herr Zebaoth Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom und Gomorra, wie Sodom geworden und wie Gomorra. Nächste Woche machen wir weiter in Vers 30 von Kapitel 9. Das gehört eigentlich sowieso thematisch zum Kapitel 10. Ich will mit euch beten. Jesus, wir bitten dich, dass du unser Herz weich, unser Herzen weich machst, dass wir das wollen, was du willst. Wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir uns so oft gegen dich wehren, dass wir, wie auch Pharao das war, aufsässig sind und unser Herz verschließen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Wir bitten dich, dass du uns zu wahren Juden machst, Menschen, denen es verlangt, in Gottes Ordnung zu wandeln, Menschen, die vom Herzen das Rechte tun wollen, Menschen, die vom Herzen sagen können und nicht nur nachplappern, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht. Wir bitten dich, dass du uns zu wahren Gläubigen machst, Menschen, die dir vertrauen, auch in der Frage, warum lässt Gott Elend zu? Wir danken dir, dass wenn wir es tun, dass du uns dann die Augen auftust und Dinge erkennen lässt, die wir ohne diese Offenheit, diesen Zerbruch nie erkannt hätten. Wir danken dir für dein Licht in und durch die Schrift und danken dir für Paulus, der diese Dinge so tief verstanden hat und nicht nur verstanden hat, sondern ganz persönlich für sich erlebt hat. Und wir danken dir dafür, dass er bereit war, alles herzugeben, um es sein Volk, die Juden, zu zeigen. Und wir danken dir dafür, dass er nicht Gleiches mit Gleichen vergolten hat, sondern dass er bereit war zu lieben, wo er gehasst wurde. Und dass er bereit war, sein Leben hinzulegen für Menschen, die ihm verworfen hatten. Bitte präg du uns auch durch deine Liebe in unser Denken, in unseren Handeln, in unser Reden. Wir bitten das in Jesus' Namen und auch ihm zu Ehre. Amen.